Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Also wir wissen ja sogar, dass in der Regel die Vegetarier gesünder sind als die Fleischfresser, was aber gar nicht nur damit zusammenhängt, weil sie sich fleischfrei ernähren, sondern weil sie eben so einen differenzierten Blick auf Ernährung werfen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass sie sowas eben dann auch wissen, dass sie halt wissen, dass durch ihre Ernährungsform eben unter Umständen ein größerer Need in Bezug auf verschiedene Geschichten sein kann. Und dann können sie das ja auch einfach in ihre Ernährung einfließen lassen, dieses Wissen.
Gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe im ersten Teil mit Lena, Apothekerin und begeisterte Läuferin, unter anderem darüber gesprochen, worin sich Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel unterscheiden. Wie viele Milliarden Euro der Nahrungsergänzungsmittelmarkt wert ist und unter welchen Lebensumständen es sinnvoll sein kann, für dich Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und das ist wirklich nur eine kleine Auswahl der behandelten Themen aus Folge 1 gewesen. Im zweiten Teil jetzt gleich schließen wir die Liste von 10 Nährstoffen ab und reden zum Beispiel darüber, unter welchen Umständen Kreatin nachgewiesene Leistungssteigerung ermöglichen kann. Welche Rolle Fitness-YouTuber für mich gespielt haben bei diesem Thema und wieso Eisen für uns, also für uns Ausdauersportlerinnen, wichtig ist. Ach ja, über den Hidden Champion Koffein reden wir auch. In dem Sinne, cheers und viel Spaß mit dem zweiten Teil.
Wichtig ist da erstmal nochmal wieder ganz allgemein mein Appell, dass dieser Bedarf höchst individuell ist. Immer. Und es gibt nicht den pauschalen Bedarf eines Läufers. Ja, also es gibt vielleicht eine Tendenz, was wir eher brauchen als andere, aber man kann das nicht pauschalisieren. Und es ist absolut kein Aufruf hier, wenn wir jetzt die Substanzen durchgehen, dass man sagt, okay, geht in die nächste Apotheke und kauft euch all diese Nahrungsergänzungsmittel, die wir jetzt hier durchsprechen. Also auf gar keinen Fall, sondern wirklich nur dann, wenn wir das Gefühl haben, dass da ein Defizit da ist. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir verinnerlichen sollten. Genau.
Okay, jetzt schlage ich einfach mal vor, dass ich was in den Raum schmeiße, was mir so einfällt. Ja. Und du sagst dann hier, wie es da genau ausschaut. Ne? Also inwiefern das für uns hilfreich sein könnte, auch gerade im Laufsport. Ich meine, das bekannteste Vitamin, das mir halt einfällt, ist natürlich Vitamin C. Ne? Also was geht ab mit Vitamin C?
Genau, also Vitamin C, gerne auch in Kombination mit Vitamin E. Das sind halt die klassischen Antioxidantien, Radikalfänger. Ne? Das hast du ja bestimmt auch schon gehört. Das ist ja auch wirklich was ganz häufig so allen im Kopf ist oder ganz populär ist. Was heißt denn eigentlich, dass sie Radikalfänger sind? Also das heißt letztlich, dass sie die Zellen schützen, also die Zellmembran, also das, was die Zellen umgibt von außen, vor den Angriffen von freien Radikalen. Und diese freien Radikale, die können auf ganz unterschiedliche Art entstehen. Also wenn wir Stress haben, in welcher Art auch immer, das kann im Übrigen auch Rauchen sein, Special Need, ne? Vitamin C. Aber auch beim Sport entstehen durch den höheren Sauerstoffumsatz zeitweilig vermehrt freie Radikale. Und diese Radikale müssen eben, damit sie die Zellen nicht schädigen, von einem Radikalfängersystem möglichst effizient abgefangen werden. Und da tut Vitamin C eben eine ganz, ganz gute, das ist die Aufgabe, die Vitamin C da erfüllen muss, auch gerne in Kombination mit Vitamin E. Aber das Spannende ist, dass wenn ich regelmäßig trainiere, schafft der Körper das auch, dass er seine Abwehr gegen diese Radikale, also diesen vermeintlichen oxidativen Stress, der durch das Training entsteht, so ein bisschen zu optimieren. Das heißt, die freien Radikale sind auch wichtig, damit im Muskel sozusagen das Signal gegeben wird für die Anpassung. Also das heißt, wenn ich durch zusätzliche Vitamingaben von außen isoliert ganz viel Vitamin C diese Anpassung verhindere, ja, dann ist das in Bezug auf meine Leistungssteigerung sogar kontraproduktiv.
Oha! Oha!
Yo.
Das ist ja wirklich krass.
Genau. Ja, also das ist richtig krass, genau. Und ich kann immer nur wieder sagen, es geht hier nicht darum, dass ich dann nicht mehr meinen frisch gepressten Orangensaft jeden Tag trinken soll. Der ist total super und total gut. Aber es geht um das gezielte, hochdosierte Dosieren von Vitamin C. Das kann diese Anpassung tatsächlich unterbinden. Und das wollen wir auf keinen Fall.
Ey, ich bin halbwegs geschockt, Lena. Ja. Aber das finde ich total, also das finde ich... Also das finde ich mega interessant. Also Vitamin C ist ja wirklich so das glücksverheißende Vitamin, das irgendwie immer genannt wird. Ne? Aber hab's verstanden.
Ja, alles Könner.
Das finde ich für mich total cool und nachvollziehbar erklärt. Also es ist wirklich der Umstand ist wirklich dieses gezielte, hochdosierte. Da muss man, bevor man in diese Sphären dringt, da muss man sich echt nochmal informieren, ne? Was das
genau, was aber das gerade Vitamin C, Namri. Genau, aber gerade Vitamin C, Namri, birgt genau diese Gefahr. Man denkt, das kann ja nicht schaden. Und es gibt es auch überall. Ja, das gibt es ja sogar in Dosen als Pulver. Also da kann ich mir das löffelweise reinschaufeln, theoretisch.
Ja, ja,
und das ist echt
Ascorbinsäure,
nicht unkritisch. Ne? Sehr gut, genau.
Ja, boom, ja. Bisschen Wissen gedroppt.
Genau.
Aber nur mit Betonung auf ein bisschen. Okay, Vitamin C und Vitamin E. Ja, wir hatten eben Magnesium natürlich. Ne? Magnesium ist ja der Klassiker. Ich meine, wenn man Muskelkater hört, dann sagt mindestens eine Person Magnesium. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist auch häufig wirksam, aber leider nicht immer. Also nicht immer in Bezug auf Muskelkater oder Muskelkrämpfe ist Magnesium die Lösung, aber es kann die Lösung durchaus sein. Warum ist das so? Magnesium wird im Körper auch auf vielerlei Art benötigt. Einmal für verschiedene Enzymreaktionen des Energiestoffwechsels, also um Energie zu verstoffwechseln, zu benutzen letztlich. Aber es ist eben auch wichtig für die Reizübertragung im neuromuskulären Bereich, also von Nerv auf Muskel und für die Muskelkontraktion. Und da sind wir dann schon im Bereich Muskelkater. Ne? Und im Übrigen fördert es auch den Kopf, also die kognitiven Leistungen. Aber wichtig hier, es gibt keinen Beleg, keinen einzigen dafür, dass eine prophylaktische oder übermäßige Substitution von Magnesium in irgendeiner Weise leistungssteigernd ist. Natürlich, wenn ich ein Magnesiumdefizit habe und zum Muskelkater neige, dann bringt mir die Magnesiumsubstitution natürlich was, weil ich nicht so einen starken Muskelkater habe und damit schneller wieder besser trainieren kann. Aber per se wirkt Magnesium nicht leistungssteigernd. Ganz wichtig. Die Erfahrung zeigt halt, dass die Wirksamkeit da gut ist, wobei die Wissenschaft sich da manchmal echt streitet. Also so diese krassen Belege für die Wirksamkeit bei Muskelkater und Muskelkrämpfen gibt es so gar nicht. Ich kann nur aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung in der Apotheke sagen, dass das eigentlich gut funktioniert und ist ja wahrscheinlich auch die Erfahrung, die du gemacht hast, oder?
Ja, also ich kann es irgendwie schwer messen, ehrlich gesagt, weil man dann in dem Moment halt nicht vergleichen kann so richtig.
Okay, ja, das stimmt, aber ich kann auch sagen, dass ich vor starken, also wenn ich weiß, dass eine starke Belastung kommt, ich tatsächlich auch 2 Tage vorher schon Magnesium nehme und hinterher dann noch 1 oder 2 Mal und immer das Gefühl habe, dass ich eine Belastung besser vertrage, wenn ich das getan habe, als wenn ich es nicht gemacht habe. Das muss ich schon sagen. Aber per se eben keine Leistungssteigerung. Spannend nochmal, weil man ja immer oder weil wir ja gesagt haben, dass so diese Mineralstoffe und auch die Vitamine im natürlichen Verbund eigentlich immer die wertvolleren sind, kann man natürlich auch versuchen, seinen Magnesiumspiegel im normalen Leben, also abseits von diesen ganz intensiven Belastungen vielleicht, einfach über die normalen Nahrungsmittel zu decken. Und da wären die absoluten Magnesiumbringer jegliches Vollkorngetreide beispielsweise und Samen und Nüsse. Also das sind so diese stark magnesiumhaltigen Lebensmittel, die man durchaus in seinen normalen, in sein normales Essen mit einfließen lassen sollte, damit der Magnesiumhaushalt gut gedeckt ist.
Und kannst du noch vielleicht kurz zu Vitamin C sagen, wo da die wichtigsten Vitamin C-Quellen sind in der natürlichen Nahrungsform?
Es sind vor allem natürlich die Zitrusfrüchte, Beeren ganz klassisch auch, Genau, aber ansonsten kann man das Ganze, eigentlich ist es das und Gemüsesorten auch. Also das ist so, sind so die Klassiker. Also die Zitrusfrüchte allen voran, aber auch Kiwi, unglaublich Vitamin C haltig. Genau, das sind so Paprika, die klassischen Vitamin C Spender.
Und noch eine Lernfrage, die ich jetzt auch gerne bei jedem weiteren Nährstoff noch mitfragen oder mitdenken möchte, ist das Thema Resorption. Das hatten wir eben auch schon. Ne?
Ja.
Also kann man denn bei Vitamin C und dann auch für jetzt hier Magnesium sagen, gerade wenn man es irgendwie höher dosiert, ob es da Sachen gibt, die man vielleicht dann nicht parallel nehmen sollte oder die man vielleicht gerade nehmen sollte, damit es noch besser wirkt?
Also bei Vitamin C ist die Aufnahme sehr unproblematisch. Das muss man so sagen, weil das ein wasserlösliches Vitamin ist. Also das ist von der Aufnahme in der Regel immer gut. Bei Vitamin E ist es schon anders, weil Vitamin E ja ein fettlösliches Vitamin ist. Und die fettlöslichen Vitamine brauchen, wie gesagt, Fett, um aufgenommen zu werden. Also das heißt, wenn ich die aufnehmen möchte, dann sollte ich immer dafür sorgen, ne, in den Vitamin A gehört ja auch dazu, beispielsweise in den Karottensalat eben ein bisschen Öl mitzumachen, damit das gut aufgenommen wird. Also das ist sozusagen für die Resorption der Vitamine wichtig, in Bezug auf die Fettlöslichkeit da vor allem, EDK. Da immer meine Eselsbrücke, also E, D, E, K und A sind die fettlöslichen Vitamine, die also das Öl mit brauchen oder die Fettkomponente mit brauchen, damit der Körper sie dann eben auch ordentlich aufnehmen kann. So, in Bezug auf die Resorption bei Magnesium und auch den anderen Mineralstoffen ist es so, die sollten möglichst wenn ich ein Präparat zusetze, möglichst ein Nahrungsergänzungsmittel einnehme, meine ich damit, die sollten möglichst in einer Form vorliegen, die der Körper gut aufnehmen kann. Bestes Beispiel ist da Calcium, zu dem wir bestimmt auch gleich nochmal kommen. Aber Calcium gibt es eben in ganz vielen Varianten. Unter anderem ist ja auch Kalk, also der klassische Kalk, ein Calciumsalz. Und wenn ich Kalk esse, das nicht besonders gut vom Körper aufgenommen wird, Calciumcarbonat, das kann man sich ja vorstellen. Das heißt, ich brauche in der Regel auch ein Salz der Mineralstoffe, was mein Körper dann tatsächlich auch in der Lage ist, aufzunehmen. Und da ist es schon auch von Vorteil, wenn ich mich da schlau mache, was es ist oder mich dann eben beraten lasse, welches Präparat ich da nehmen sollte, damit ich dann, wie gesagt, eben das, was ich oben reingebe, auch im Körper wiederfinde und nicht einfach wieder ausscheide. Und das ist das Dritte, was du gefragt hast. Es gibt auch durchaus verschiedene, ja, sorry, ich habe so viel zu sagen heute. Es gibt auch verschiedene Mineralstoffe, die um die gleichen Transportmechanismen in die Zellen konkurrieren. Also das ist beispielsweise Magnesium und Calcium, auch Zink gehört mit dazu. Das heißt, wenn ich die in einem Multipräparat zeitgleich einnehme, dann gewinnt der Schnellste sozusagen. Ja, also das heißt, die kommen gar nicht unbedingt alle dort an, wo sie hin sollen. Und das ist natürlich auch kontraproduktiv, kann man sich vorstellen. Also zumindest nicht produktiv. Also ich möchte gerne alles einnehmen, meine, ich brauche das alles, aber am Ende schafft es eben nur ein Mineralstoff tatsächlich anzukommen, weil eben ja der Transporter besetzt ist.
Das ist so ein bisschen wie beim Wettlauf der Spermien, ne?
Als ich das gesagt habe, der schnellste gewinnt, hatte ich genau dieses Bild. Wovon war denn das? Es gibt irgendeinen Film, oder? Wo das schnellste gewinnt. Auch ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war. Genau.
Hätte ich schlauerweise einfach so einen Vergleich ziehen sollen zu irgendwas wie Eliud Kipchoge und so schnellster Marathonläufer, aber das war vielleicht zu naheliegend, ne? Aber was naheliegend war, du hast es gerade genannt, Calcium, ne? Calcium hast du noch genannt. Da denke ich immer an ganz klassisch an Knochen, ne? Also stimmt das? Also Calcium und Knochen, ist das, gehen die einher miteinander? Okay.
Ja, auf jeden Fall. Also wir brauchen als ganz wichtigen Bestandteil brauchen wir Calcium für starke Knochen, für starke Zähne, also für alles das, was in unserem Körper so richtig hart ist. Aber Calcium hat tatsächlich auch Funktionen in der Reizübermittlung und auch der Muskelkontraktion. Deswegen, ne, diese Calcium-Magnesium-Geschichte, also häufig ist die Kombination durchaus sinnvoll, wenn ich es dann brauche, aber eben nicht zeitgleich. Also Calcium-Magnesium-Präparat zeitgleich. Es gibt tatsächlich sogar Kombinationen, ne? Das muss man sich mal vorstellen, ob sich der Hersteller da keine Gedanken darüber macht, wie die Aufnahme dann erfolgt. Genau, ne? Aber also Calcium ist da ganz wichtig für die starken Knochen und da könnte man ja auch erstmal meinen, okay, ist für uns ja auch total wichtig als LäuferInnen. Aber auch hier total wichtig, es gibt keine Effekte oder keine nachgewiesenen leistungsfördernden Effekte für eine zusätzliche Einnahme von Kalzium über den normalen Bedarf hinaus, wenn nicht ein Defizit da ist. Sogar, und jetzt wird's, finde ich, richtig heftig, eine lang anhaltende, hochdosierte Zufuhr von Kalzium hat echt heftige gesundheitliche Risiken. Also die Symptome von einer sogenannten Hyperkalzämie, das ist also ein zu viel an Kalzium, das kann sein Übelkeit, Erbrechen, Muskelschwäche und Muskelschmerzen. Kann ich aber ja auch denken, das kommt vom Sport und nehme dann noch Magnesium ein. Ob ich auf die Idee komme, dass das von einem zu viel von Kalzium kommt, ja, also das denke ich nämlich häufig nicht, sondern ich denke halt, ich nehme einfach das nächste Nahrungsergänzungsmittel ein. Und das kann bis zu Herzrhythmusstörungen gehen. Von einem zu viel an Kalzium.
Ich bin total schockiert zum x-ten Mal in dieser Folge. Wir müssen, also diese ganzen Informationen müssen wir nochmal irgendwie zu Papier bringen, glaube ich. Also jetzt hier irgendwie als Download zur Verfügung stellen. Ich glaube, da stelle ich mir schon sowas vor, wie so eine Art Liste und Übersicht, wer mit wem gut kann und worauf man achten sollte bei der Einnahme. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen, ich sag mal, optimieren vom Zeitpunkt her. Also ungeachtet der Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist. Das wäre natürlich vorgeschaltet. Ja. Ich glaube, es wär, glaube ich, echt cool, ein echter Mehrwert. Und das andere ist, also ich hoffe, möglichst viele Leute, die jetzt hier zuhören, finden es auch genauso spannend wie ich und teilen das mit ihren Leuten und ihren Freundinnen, sei es ihren Laufgruppen oder halt Bekannten vom Freundes- und Familienkreis. Ey, da sind so viele Sachen drin, die mich also positiv schockieren, im Sinne von jetzt fühle ich mich gut informiert. Aber Wahnsinn, dass da so viele, man kann sich da echt auf Irrwege begeben. Ich traue mich schon fast gar nicht, den nächsten Nährstoff anzusprechen. Ich habe eben, während du etwas länger gesprochen hast, habe ich mich nur rückversichert, dass es auch ein Nährstoff ist. Und zwar, darauf wirst du nicht sofort kommen. Und zwar, ich habe vor ein paar Jahren mal so ein paar Jährchen so richtig Fitnesstraining gemacht, so mit Gewichten heben und so. Ne? Wollte einfach mal so im Selbsttest gucken, ob ich da irgendwie Muskeln aufbauen kann. Ich war ja vorher nur am Laufen gewesen. Und bin dann immer über Kreatin gestolpert. Habe mir das dann auch besorgt sogar. Ne? Und das ist ja auch ein Nährstoff, wie ich jetzt festgestellt habe. Wie schaut es denn mit Kreatin aus? Also ich habe das genommen halt, um ja also richtig Power, also mehr Power geben zu können. Aber wohlgemerkt so im Fitness, also Fitness und nicht Bodybuilding war das jetzt nicht, ne, aber Fitnesssport. Aber ist das auch etwas, was für uns LäuferInnen, ist das etwas, was für uns LäuferInnen cool ist, Kreatin?
Also, es ist immer wieder eine Diskussion. Also, muss man ganz klar sagen. Also, wenn man liest, was sind Nahrungsergänzungsmittel, die LäuferInnen einnehmen oder was zur Diskussion steht, fällt immer auch Kreatin. Ganz klar. Was macht's eigentlich? Es ist wichtig für die Energiebereitstellung in unseren Zellen. So. Und prinzipiell können wir das auch über unsere Nahrung ganz normal mit aufnehmen. Und auch spannend, es kann unser Körper auch selbst machen, nämlich in der Leber ist in der Lage, auch Kreatin zu synthetisieren, also herzustellen. In Bezug auf die sportliche Leistungsfähigkeit, Namri, ist wissenschaftlich belegt, dass richtig intensive, also hochintensive Kurzzeitbelastungen bis 30 Sekunden, also wirklich richtig kurz, ja. Genau, richtig, das Pumpen. Da gibt es durch Kreatinzusatz, Substitution eine leistungssteigernde Wirkung. Ich halte fest, das ist das erste Mal bei den ganzen Präparaten, die wir schon durchgesprochen haben, wo wir wirklich eine bewiesene leistungssteigernde Wirkung haben. Im Bereich intensive Kurzzeitbelastung bis 30 Sekunden. Nur in diesem Bereich ist diese massive leistungssteigernde Wirkung nachgewiesen. Etwas weniger ist oder etwas weniger stark ist dieser Effekt bei den Belastungen zwischen 30 bis 150 Sekunden. Ja, also das ist jetzt auch noch nicht so lange. Das sind gerade mal 2,5 Minuten. Genau. Was Fakt ist, ist, dass die Kreatineinnahme dazu führt, dass mein Muskel im Training nicht so schnell ermüdet. Das heißt, ich kann länger trainieren und dadurch natürlich mehr Muskelmasse aufbauen. Ja, aber durch die Kreatineinnahme lagert der Muskel auch Wasser ein. Ja, das heißt, ich habe auch eine Gewichtszunahme und die ist gar nicht so irrelevant. Das sind 1 bis 2 Kilo an Wassereinlagerung, wenn ich regelmäßig Kreatin einnehme. Und es ist manchmal für Gewichtsklassensportler echt interessant, ne? Weil das eben nicht sein sollte. Genau. Außerdem haben wir ganz häufig im Körper einen Effekt, wenn ich eine Substanz, die mein Körper selbst herstellen kann, ne? Wenn ich die von außen in meinen Körper gebe, denkt mein Körper häufig, ey, cool, kommt ja von außen, muss ich ja selber gar nicht mehr machen. Heißt, die eigene Kreatinsynthese, also diese körpereigene Kreatinsynthese in der Leber, wird downreguliert. Also der Körper sagt dann einfach, ey, wenn es von außen kommt, dann kann ich mich ja auf die Couch legen, dann mache ich es einfach nicht mehr. Finde den Fehler. Ne? Also dann ist natürlich die Einnahme dann irgendwie auch nicht mehr das, was ich möchte. Und auch mega spannend, deswegen interessiert mich da jetzt gleich nochmal deine Erfahrung. Die Studien sagen, dass 50% der Leute, die Kreatin einnehmen, Non-Responder sind. Also das heißt, die merken diesen leistungssteigernden Effekt nicht. Wie war es bei dir?
Ja, auch wieder schwer zu messen. Ne? Ich habe es immer so in flüssiger Form zu mir genommen, also in Pulverform, aber halt dann so gemischt in so einem komischen Pampelmusengeschmack oder so. Was war das? Und genau, ich hatte mich halt dann, ich war, also ganz ehrlich, ich muss jetzt hier wieder zugeben, dass ich da mich von so YouTubern habe beeinflussen lassen, die im Fitnessbereich unterwegs waren, und habe es einfach dann so zu mir genommen und tatsächlich immer halt vor meinen Pump-Sessions, nenne ich sie mal, ja, also das ist nicht so krasse Geschichte, aber ich habe schon gepumpt, so, ne, und ich habe mir vom Kopf her immer eingebildet, dass es geholfen hat, aber ob das jetzt de facto so war oder ob ich sogar vielleicht Non-Responder war, das schockiert mich jetzt auch, ne, 50% also, oder 15% gesagt, 50, ne.
50.
Das heißt, bei 50, bei der Hälfte von Menschen, die es genommen oder nehmen, passiert gar nichts. Sondern, aber auch keine Wassereinlagerung dann wahrscheinlich. Oder doch, die passieren dann schon, ne?
Ja, also das ist jetzt nicht auszuschließen, dass die nicht auch passieren. Ja, also das korreliert ist ja nicht zwingend.
Ja, es wäre richtig doof, Wassereinlagerung. Richtig auch doof. Gerade für uns, also wenn man jetzt so sehr ambitioniert ist, dann versucht man ja auch, also ne, für diejenigen, die wirklich auf jede Sekunde achten, versucht man ja auch entsprechend weniger Gewicht an den Füßen schon zu haben, ne? Also an den Schuhen, dann, wenn man noch 2 Kilo extra mit sich rumsteppt, dann ist es halt auch mal hart. Also ich kann die Frage nicht eindeutig beantworten, ehrlich gesagt. Also,
ja, genau. Aber da hast du natürlich recht. Also gerade für uns Läufer sind 2 Kilo eben echt auch eine Menge Holz, ne? Also das muss man vielleicht nicht unbedingt haben. Und deswegen ist es auch wirklich so, dass wenn man die Empfehlungen liest, ganz klar gesagt wird, dass also der gesamte Freizeitsportbereich, also dass es im gesamten Freizeitsportbereich die Kreatingabe nicht sinnvoll ist, und im Nachwuchsbereich erst recht nicht, also für Kinder so gar nicht, und im Leistungssportbereich kann es sinnvoll sein, aber dann unter ärztlicher Aufsicht, und die Phasen der Einnahme sollten begrenzt sein. Also es sollte jetzt nicht unkritisch über einen ganz langen Zeitraum dauerhaft permanent Kreatin eingenommen werden, sondern das tatsächlich dann begrenzt sein unter ärztlicher Aufsicht, und das dann immer in Kombination übrigens mit leicht löslichen Kohlenhydraten und ausreichend Wasser. Also das hast du alles richtig gemacht, dass du dir das eingerührt hast in dein Getränk.
Glück gehabt.
Genau.
Glück gehabt. Ja. Und ja, habe ich das richtig verstanden, dass dann kann man das Kreatin bei uns im Laufsport, wenn man es benutzen möchte, eher vor den Sprinteinheiten nehmen, ne?
Wenn dann ja, genau. Also wenn man das dann so machen würde, ja. Wobei eben da vermutlich auch aus dieser Beobachtung heraus, dass es so viele Non-Responder gibt, eben ist es gar nicht so die massive Empfehlung, sondern da wird einfach gesagt, ey, iss und trink einfach ordentlich und dann ist das auch ausreichend. Aber wenn dann, und ich merke, ich bin Responder, wäre ich auch dabei. Vor Sprinteinheiten kannst du das natürlich machen, ja.
Es wäre halt cool, wenn er einmal irgendwie anfängt, das linke Ohrläppchen anzuglühen. Man weiß, okay, ich bin Responder, aber
ich bin nicht der Fall.
Noch eine Lernfrage, und zwar, wenn ich das Kreatin zu mir genommen habe, wie lange brauche ich denn oder wie lange muss ich denn warten, bis ich auf diesen positiven Effekt setzen kann?
Das ist ein Soforteffekt, ne? Das ist dann sofort
verfügbar. Ach so.
Also es ist jetzt nicht so, dass du das, okay, dass du das 2 Monate einnehmen musst, damit du dann einen Effekt hast, aber es muss halt aufgenommen sein. Also das heißt, wenn du es jetzt in flüssiger Form genommen hast, da hast du es ja in Lösung gebracht, dann sage ich mal, ist es nach 20 bis 30 Minuten ja im Blut und dann kann es losgehen.
Das wäre eine Möglichkeit, jetzt ganz praktisch gesprochen. Ihr kennt ja alle die Laufgurte, ne? Wo man dann so irgendwelche so, manchmal so Lauffläschchen noch dabei hatte. Während des langen Laufs war das immer cool, ne? Da könnte man sich ja eigentlich so, wenn man mal, sag ich mal, hast 6x1 Kilometer heute auf dem Plan stehen, oder sag mal 6x400 Meter, ne? Weil du hast irgendwie, glaube ich, 2,5 Minuten gesagt von der effektiven Wirkung von Kreatin. Das heißt, dann könnte man ja hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt gleich 400 Meter zu sprinten, würde dann wirklich eine halbe Minute vorher sich diese Flasche oder was weiß ich, die Mische mit Kreatinmische reinballern und dann dreht man dann eine Runde, ne? Und dann macht man das halt so 5-6 Mal, oder? Ist das praktisch?
Nein, du musst es ja, es muss ja über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden. Das braucht circa 20 bis 30 Minuten am Weg. Also vor der Einheit.
Okay.
Vor der Einheit nehmen.
Okay, genau. Vor der Einheit. Aber dann aber auch nur für diese kurzen Einheiten sinnvoll. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay.
Ja, genau.
Apropos verstanden.
Also in Bezug auf die Leistungssteigerung, genau.
Ja. Mhm. Genau, nee. Ich habe damals auch bei diesen YouTube-Fitness-Influencern gesehen, dass die immer BCAAs genommen haben. Und das habe ich nie genommen, weil ich nicht gecheckt habe, was es ist. Aber ich sehe auch hier wieder bei Dr. Google, dass es ein Nährstoff ist. Kannst du zu BCAAs was sagen?
Genau, also das ist eine Abkürzung letztlich, ne? Also BCAA letztlich heißt Branched Chain Amino Acids, also auf Deutsch verzweigtkettige Aminosäuren. Das heißt, es sind Aminosäuren, die eine spezielle chemische Struktur haben, also verzweigte Ketten. Und es handelt sich insbesondere um Leucin, Isoleucin und Valin, sind einfach drei Aminosäuren. Und die sind oder waren, wie auch immer, in der Vermutung oder man hat gehofft, dass sie eine anabole Wirkung haben, also muskelaufbauend. Ja, also das heißt, wenn ich vermehrt diese Aminosäuren zusetze, dann kann ich meinen Muskelaufbau gezielt steigern. Und ja, da muss man einfach mal sagen, dass absolut widerlegt ist, dass diese isolierten Aminosäuren diese anabole Wirkung haben, sondern es ist ziemlich eindeutig und die Wissenschaft sagt ziemlich klar, dass diese Eiweiße oder andersrum, dass die Aminosäuren, die ja kleine Teile von Eiweißen sind, ne, also Proteine werden zerlegt in Aminosäuren, also Aminosäuren sind Teile von Proteinen, dass diese anabole Wirkung nur dann zustande kommt, wenn ich diese Proteine in ihrer Gesamtheit dem Körper zuführe und nicht die einzelnen Aminosäuren. Und deswegen ja, ist es wichtig, dass ich mich eiweißreich ernähre, wenn ich eine anabole Wirkung möchte, aber eben nicht diese gezielten BCAAs zusetze.
Okay, hatte ich ja Glück, dass ich darauf verzichtet habe. Ne?
Ja, alles richtig gemacht, genau.
Hätte nichts gebracht, okay. Was gibt's denn noch? Lass mal kurz überlegen. Achso, wir hatten noch Eisen, hat mir eben gesagt, ne? Mit meinen Bauchschmerzen und so. Da würde ich mal gerne zu sprechen. Ob Eisen, was das so kann, ob das für uns Läufer in Leistungssteigern vielleicht sogar ist oder wo man auch Eisen in der reinen Form, also nicht in der reinen Form, aber in natürlicher Form auch findet.
Also Eisen spielt für uns Läufer eine Riesenrolle. Warum? Weil Eisen das Zentralatom des Hämoglobins ist, das ist der rote Blutfarbstoff, der ganz, ganz wichtig für die Sauerstoffübertragung im Körper ist. Und logisch für Belastung, für Laufen, für Ausdauersport brauche ich natürlich eine gute Sauerstoffversorgung meines gesamten Organismus. Das heißt, eine vernünftige Eisenspiegel ist für Ausdauerleistung essentiell. Das heißt, prinzipiell sind wir als AusdauersportlerInnen durchaus, ja, ich will nicht gleich sagen eine Risikogruppe, aber es ist schon so, dass wir schon darauf achten sollten, dass unser Eisenspiegel da gut ist. Und wenn du dich zu oder wenn du mal überlegst, was ja zum Teil die Leistungssportler machen, um ihre Ausdauerfähigkeit zu steigern, Höhentrainingslager. Ne, da machen sie ja genau das, dass sie versuchen, den Sauerstofftransport, also die Sauerstoffversorgung im Blut zu erhöhen. Und das tun sie natürlich einmal mit der Höhe, aber auch unter Umständen eben mit einer vernünftigen Eisenversorgung. Wenn ich Ausdauersportler bin und dann zusätzlich, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, mich vielleicht sogar vegetarisch oder vegan ernähre und dann schlimmstenfalls noch eine Frau bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass da tatsächlich ein Special Need in Bezug auf Eisen ist. Also das heißt, da ist es durchaus so, dass da die Eisenspiegel mal bestimmt werden können. Gerade wenn ich solche Symptome habe wie Abgeschlagenheit oder Müdigkeit zum Beispiel, das Gefühl habe, ich komme gar nicht so richtig in den Tritt auch beim Sport, dann macht es durchaus Sinn, meinen Eisenspiegel zu überprüfen, um zu schauen, ob ich da gut versorgt bin oder ob ich da nicht leider mal in den sauren Apfel beißen muss und diese furchtbare Eisensubstitution machen muss, deren Erfahrung du ja auch schon durch hast. Spannend ist da aber wirklich auch nochmal, dass das Fenster, also dieses Dosierungsfenster von Eisenpräparaten, also dieser schmale Grat zwischen dem, was ich brauche, also der Wirksamkeit und der Überdosierung, bei Eisen recht gering ist. Also das heißt, das auch echt nicht unkritisch machen und einfach mal sagen, ich nehme jetzt einfach mal Eisen ein, sondern da wirklich Spiegel bestimmen lassen, genau überlegen, wie viel nehme ich ein, für was für einen Zeitraum nehme ich das ein. In der Regel sind es so 2 bis 3 Monate. Danach wird nochmal ein Spiegel bestimmt, um zu schauen, ob die Versorgung dann gut ist. Das ist bei Eisen auf jeden Fall das, was man dann tun sollte. Und dann gerne diesen Trick von vorhin im Kopf haben, also die Aufnahme verbessern mit Vitamin C, damit das, was ich reingebe, auch wirklich am Ende dort ankommt, wo es ankommen soll und unter ärztlicher Aufsicht. Und wenn ich einfach sage, okay, pass auf, ich bin ja Ausdauersportler, ich möchte gar nicht erst in so einen Eisenmangel reinkommen. Ich achte einfach darauf, dass meine Ernährung möglichst eisenhaltig ist. Also da optimiere ich oder ich versuche, meine Ernährung zu optimieren. Dann ist eben Fleisch, wenn ich dann Fleisch esse, schon eine gute Eisenquelle. Gerne fettarmes Fleisch oder eben Vollkorngetreide und grünes Blattgemüse. Aber da muss man immer sagen, dass das pflanzliche Eisen eben dann schon gepusht werden sollte mit dem Vitamin C, damit auch wirklich was ankommt.
Okay, ich meine, ich musste eben kurz schmunzeln beim Thema Höhentraining, ich war mal für ein paar Monate in Tibet, also auf über 4000 Meter Höhe und kam mal wieder zurück und war damals im Badmintonverein. Und das Training geht relativ lange bei uns, immer so 1,5 bis 2 Stunden ging das damals und ich war nach den 1,5, 2 Stunden war ich so überhaupt nicht müde. Also ansonsten war ich total platt normalerweise, aber drei Monate Tibet, wo ich nicht trainiert habe, ich war einfach nur dort, ne? Ich habe keinen Sport dort getrieben, aber trotzdem hat das 4000 Meter Höhendasein so viel gebracht, dass ich einfach, ich hätte doppelt so lange spielen können, als ich im normalen Training hier wieder in Deutschland war. Aber okay, also Eisen, habe ich verstanden, genau angucken, ne, als Läufer, Läuferin, da könnte man was holen, wenn ich das so vorsichtig interpretiere.
Ja, also das ist,
Das ist cool, ne, auf jeden Fall. Was habe ich noch vergessen? Ich habe eben ganz am Anfang Zink und Selen genannt und da sieht man auch, was manchmal die Werbewirksamkeit von so Begriffen so angeht. Ne? Zink, damit kann ich noch was anfangen, so als Begriff, als Materialstoff vielleicht sogar auch. Mit Selen konnte ich noch nie was anfangen, mit diesem Begriff, aber ich weiß natürlich genau, wie man das schreibt und wo das halt irgendwie auf Packung steht. Was ist denn Selen überhaupt? Also das ist ein, okay, das musst du mir irgendwie mal näher bringen, was das für, hat das irgendwelche positiven Vorteile für mich als Läufer?
Also erstmal ist Selen, kannst du dich bestimmt an deinen Chemieunterricht erinnern, ne? Ist ein Element im Periodensystem.
SSE.
Gab es da mal sowas? Sehr gut, ganz genau. genau. Und es ist tatsächlich kein Mineralstoff, sondern es ist ein sogenanntes Spurenelement. Also was ist der Unterschied zwischen Mineralstoff und Spurenelement? Es ist jetzt gar nicht unbedingt was in Bezug auf die Wirkung, sondern einfach in Bezug auf die Menge. Mineralstoffe müssen wir in recht hohen Dosen zu uns nehmen, ne? Also im Kalziumbereich sind wir da manchmal so im Bereich von 1 Gramm am Tag zum Beispiel, während Selen als Spurenelement viel, viel, viel geringer dosiert wird. Also lass mich lügen, aber ich glaube, der Bereich 200 Mikrogramm sind schon verschreibungspflichtig. Ja, also das heißt, ein Spurenelement braucht der Körper zwar, es ist auch essentiell, aber in einem viel, viel, viel geringeren Dosisbereich, als das bei Mineralstoffen der Fall ist. Also das jetzt einfach mal als Einordnung Mineralstoffe und Spurenelemente. Ja, und Zink und Selen haben ganz unterschiedliche Funktionen im Stoffwechsel. Gerade beide werden immer in Bezug auf die Immunabwehr und ein starkes Immunsystem auch mitgenannt. Und dann eben auch, und das ist wieder interessant für uns Sportler, mit einer vermeintlichen Verbesserung der Regenerationsfähigkeit. Also, ne, also ich kann einfach schneller regenerieren. Aber auch hier total wichtig, es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass die Aufnahme sinnvoll ist über den Bedarf hinaus. Das heißt, auch hier, wenn ich denke, ich könnte einen Need haben an Selen oder an Zink, bestimmen lassen, ob der da ist. Wenn der Need da ist, dann unbedingt substituieren, weil dann profitiere ich natürlich von der Einnahme, logisch. Aber über den normalen Bedarf hinaus, wenn ich also gut versorgt bin mit Zink oder mit Selen, dann habe ich keine Leistungsförderung oder keinen Benefit davon, das zusätzlich einzunehmen. Fakt ist aber, dass, wie bei Calcium, da habe ich es, glaube ich, gar nicht gesagt, dass wir Ausdauersportler ja häufig lange Belastungen haben, egal jetzt wie intensiv die sind und dabei ja auch schwitzen. Der eine mehr, der andere weniger. Und im Schweiß, ne, das wissen wir ja selber, der ist ja nicht geschmacklos. Das merkt man ja häufig, dass er salzig ist. Und da sind eben auch andere Mineralstoffe und Spurenelemente drin gelöst. Und unter anderem Calcium und Zink verlieren wir auch viel über den Schweiß. Das heißt, es ist schon möglich, dass wir da einen Special Need haben. Beziehungsweise muss uns bewusst sein, dass dieser Verlust über den Schweiß mit da ist und dass wir eben dann versuchen, durch die passende Lebensmittelauswahl bei Calcium eben mit viel Milchprodukten beispielsweise und hier bei Zink eben tatsächlich auch mit Fleisch, Eiern und Fisch versuchen, diesen Mehrbedarf dann auch auszugleichen. Hier wieder, du hörst es ja, wenn du die natürlichen Quellen hörst mit fettarmem Fleisch, Eiern und Fisch, wer hat da natürlich vor allem ein Problem? Die Vegetarier und die Veganer. Na, also es ist immer wieder so, dass die wirklich ganz besonders aufpassen müssen, dass die nicht in irgendwelche Mangelversorgungen kommen. Alle anderen haben es da leichter, aber da ist es dann wirklich so, dass man gucken muss, bin ich gut versorgt oder eben nicht.
Um das so klarzustellen, ne, um irgendwelchen Missverständnissen vorzubeugen. Nein, wir sind natürlich nicht gegen Vegetarierinnen und Vegan-Dasein, überhaupt nicht. Also ich finde das persönlich super, aber uns geht es jetzt wirklich darum, oder in dem Fall geht es darum, darauf hinzuweisen, dass da vielleicht ein Need sein könnte. Ne? Das ist letztendlich das, wo ich einfach auch super hilfreich finde, wie du das nochmal so aufdröselst. Das heißt, wenn ihr eine Vegetarierin oder Veganerin seid und geht viel laufen, ich würde mich dann auch beraten lassen von der Ärztin, hast du gesagt. Ne? Ärztlicher, der Gang zum Arzt, zur Ärztin scheint eigentlich so das Mittel der Wahl am Anfang zu sein. Oder vielleicht auch zur Apotheker, Apothekerin.
Genau, also das sind zwei Wege. Also die Bestimmung kann in der Regel nur der Arzt machen. Also das Apotheken machen ist ganz, ganz selten. Also es gibt vielleicht einige in Deutschland, die da auch sowas anbieten, aber viele tun es nicht. Das heißt, den tatsächlichen Stand der Dinge zu bestimmen, das kann nur der Arzt. Aber dann die Beratung erfolgt tatsächlich am besten in der Apotheke, denn jeder das, was er kann. Ne? Der Arzt die Diagnose stellen und der Apotheker dann eben gerne das, wofür er ureigens da ist, dann nämlich die Beratung. Und ich bin übrigens absolut bei dir. Ne? Es ist hier überhaupt kein Bashing von Vegetarismus oder Veganismus, gar nicht. Es ist einfach nur so, also wir wissen ja sogar, dass in der Regel die Vegetarier gesünder sind als die Fleischfresser, was aber gar nicht nur damit zusammenhängt, weil sie sich fleischfrei ernähren, sondern weil sie eben so einen differenzierten Blick auf Ernährung werfen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass sie sowas eben dann auch wissen, dass sie halt wissen, dass durch ihre Ernährungsform eben unter Umständen ein größerer Need in Bezug auf verschiedene Geschichten sein kann. Und dann können sie das ja auch einfach in ihre Ernährung einfließen lassen, dieses Wissen. Nur das ist sozusagen mein Ansinnen.
Mhm. Ich habe nämlich damals als Vegetarier, habe ich diese Omega-3 Pillen genommen, weil ich irgendwo mal aufgeschnappt hatte, Omega-3 eigentlich in Fisch, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, und als Vegetarier also gab es keinen Fisch auf dem Speiseplan, habe mir dann einfach diese Pillen reingeschmissen. Jetzt beschäftige ich mich schon erstens mit der Frage, ob die überhaupt vegetarisch waren, diese Pillen, wahrscheinlich dann natürlich nicht. Ich keine Ahnung, ob da irgendwie eine andere Fettquelle für möglich ist bei den Omega-3-Fettsäuren. Aber ich weiß noch, ich habe tierisch aus dem Mund gestunken, fand ich auch. Ich habe es immer so genommen, hatte immer so einen Nachgeschmack im Mund, fand ich sehr unangenehm. Aber ungeachtet dessen, Omega-3, liege ich da richtig? Ist eine der Big Ten, Big 20 Nährstoffe?
Ja. Okay. Auf jeden Fall ist es total total lustig, was du da jetzt gerade erzählst, weil das natürlich die vegetarische Ernährung ad absurdum führt, wenn du dann Lachsölkapseln einnimmst, dir sozusagen den leckeren Lachs versagst und dann aber Lachsölkapseln einschmeißt, um Omega-3 zuzuführen. Ja, also ich glaube, das gibt es. Ich glaube, das gibt es. Aber nein, es gibt auch pflanzliche Quellen. Also, okay. Aber ja. Omega-3-Fettsäuren sind lebenswichtig, also essentiell. Die können vom Körper nicht selbst hergestellt werden. Das heißt, der Körper ist darauf angewiesen, dass sie von außen kommen. Und die sind zum Beispiel ganz wichtig für die Hormonbalance beispielsweise. Sie regeln den Testosteronhaushalt, was ja auch nicht unwichtig ist für uns LäuferInnen. Und sie haben eine stark entzündungshemmende Wirkung und können eben auch damit Verletzungen vorbeugen. Also eine vernünftige Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren ist echt essentiell für uns LäuferInnen. Und sie haben außerdem auch positive Effekte aufs Herz-Kreislauf-System. Man kann fast hier sagen, und das ist ja jetzt dann das zweite Mal, dass ich sage, eine unkritische Einnahme kann man hier tatsächlich machen. Also für Personen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, kann man tatsächlich hier die Empfehlung aussprechen, sogar ohne irgendwelche Blutspiegel zu machen. Das muss man einfach so sagen. Beziehungsweise müssen Sie das natürlich nicht. Sie können es auch schaffen, das ja über die natürliche Ernährung zu machen. Aber das ist nicht ganz einfach, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Denn die fettreichen Fische, also wie Lachs und Makrele, sind da einfach die allerbesten Quellen. Und wenn die natürlich ausfallen, dann muss ich versuchen, mit beispielsweise Leinsamen, Leinöl, Avocado, mit solchen Fettquellen dann die Omega-3-Fettsäuren ja, zu mir zu nehmen.
Okay, Leinsamen, da weiß ich, dass wir unten mehrere Kilo rumstehen haben. Da hat meine Frau mal in so einem Anfall von Wahn, wahrscheinlich hat sie irgendeinen Artikel gelesen über Leinsamen und Omega-3, stehen da mehrere Kilo. Ich weiß aber aus verlässlicher Quelle, dass das keiner benutzt. Aber vielleicht ziehe ich mir lieber rein. Ich bin zwar kein Vegetarier mehr, aber irgendjemand muss das Zeug ja auch essen. Ne?
Das stimmt.
Okay, Omega-3, interessant, sehr interessant. Auch vor allem der Punkt, dass es so nur von außen zugeführt werden kann. Das war jetzt auch immer eine interessante Unterscheidung bei einigen Sachen. Ne? Also dieses synthetisch selbst herstellen können und auch vielleicht sogar dieses Kontraproduktive, dass man dem Körper die Befähigung halt vielleicht irgendwie auch abnimmt, ne? Dass er faul wird vielleicht und das nicht mehr selber herstellt. Das war jetzt, glaube ich, beim Kreatin, glaube ich, der Fall. Ich habe es schon nicht mehr richtig im Kopf.
Richtig, sehr gut, genau.
Okay, ich habe doch ein bisschen was mir gemerkt. Omega-3 auf jeden Fall interessant. Jetzt habe ich noch ein bisschen überlegt, was es noch so gibt. Ich glaube, ich habe einen ganz bekannten, glaube ich, vergessen am Anfang, und zwar Vitamin B. B wie Bertha. Hatten wir dazu schon gesprochen? Ich glaube noch nicht.
Haben wir nicht. Nee. Genau, das ist ja nicht nur eins, sondern es ist ja eine ganze Gruppe.
Ach stimmt, B6, B12. B, ne? Ja.
Genau, es gibt auch noch B2, also es gibt da wirklich, das ist eine, und Folsäure gehört auch dazu im Übrigen.
Ach, okay.
Zu den B-Vitaminen. Also genau, also das ist eine ganze Gruppe und die haben vielfältige Aufgaben in ganz verschiedenen Enzymsystemen bei uns im Körper. Sie sind vor allem auch wichtig für die Nährstoffverarbeitung in den einzelnen Körperzellen. Und dadurch, dass wir als SportlerInnen ja einen erhöhten Energiestoffwechsel haben, kann hier tatsächlich je nach Leistungsniveau, Intensität der Trainings, Trainingsfrequenz echt auch an Mehrbedarf sein. Aber auch hier wieder, es gibt keine Studien für einen leistungssteigernden Effekt, wenn ich B-Vitamine zusätzlich gebe, wenn die Versorgung über die normale Ernährung bedarfsgerecht ist. Also wenn ich es schaffe, meine Ernährung so zu gestalten, dass ich mit mit den B-Vitaminen gut versorgt bin, brauche ich keine zusätzlichen B-Vitamine. Und das ist tatsächlich eine gesunde Mischkost oder auch eine gesunde vegetarische Kost, versorgt da wirklich gut. Die Veganer haben beim B12 häufig ein Problem und müssen das zusetzen. Aber ansonsten kann man über eine ausgewogene Ernährung den Bedarf an B-Vitaminen wirklich gut decken. Und wenn man da Zweifel hat, wie gesagt, schauen, ist es da? Und dann gibt es eben gute, sehr gute Nahrungsergänzungsmittel, die dann auch die komplette Gruppe abdecken, aber eben nur, wenn es wirklich nötig ist.
Ja, ich schade, dass wir bisher echt nur Kreatin hatten, als einzigen Nährstoff, der wirklich eine Leistungssteigerung auch ermöglicht. Und dann auch nur bei 50% der Menschen, ne, die es einnehmen.
So sieht's aus. Aber ich habe noch einen.
Hast du noch einen?
Ich habe noch einen mit einer Leistungssteigerung.
Was denn noch? Was legal ist?
Koffein.
Ah!
Was legal ist,
okay,
genau.
Okay.
Mein Kaffee.
Dein Kaffee, okay, erzähl. Ach so, klar, okay, ja, okay.
Na, genau. Also, was macht Koffein eigentlich? Koffein kann bei uns im Körper Einfluss nehmen auf den Glykogenstoffwechsel. Also, das ist sozusagen die Möglichkeit, dass der Körper aus den Zellen Energie bereitstellt, um Leistung zu bringen. Und ich meine, diese stimulierende Wirkung auf Herz-Kreislauf-System, aufs zentrale Nervensystem und auch ja zum Teil auf diese Leistungsfähigkeit, sowohl psychisch als auch motorisch. Ich denke, die hat ja jeder von uns schon mal wahrgenommen, ne? Also der Körper nimmt Ermüdung unter Koffeineinfluss nicht so stark wahr. Also das heißt, eine erschöpfende Belastung wird nicht so stark wahrgenommen. Also ich kann mich länger wach halten, das ist ja der Klassiker, ne? Ich fahre Auto, werde müde und fahre an und hole mir erstmal noch einen Kaffee oder eine Cola. Aber, oder beziehungsweise das sind die Effekte, wie es leistungssteigernd wirken kann. Also ich kann damit punktuell mal meine Leistung steigern. Aber, und das ist was, was ich ganz krass merke, es sind halt absolute Gewöhnungseffekte beim Koffein. Ne? Also wenn du jemanden hast, der eigentlich ganz, ganz selten Kaffee trinkt und dann mal zwei Tassen hintereinander, dann merkst du richtig, dass der Herzklopfen bekommt, ne? Und dass der sozusagen voll da ist, genau, und die ganze Nacht nicht schlafen kann. Ja, aber bei mir ist es so, also ob ich Kaffee trinke oder nicht, also da ist nichts mehr mit leistungssteigernden Effekten, glaube ich. Also das heißt, da hat man relativ schnell Gewöhnungseffekte. Außerdem muss man halt sagen, dass wenn man dann zu viel meint zu nehmen oder nehmen zu müssen oder vielleicht tatsächlich nicht nur an den Kaffee denkt, sondern es gibt ja Koffeintabletten im Übrigen. Ja, also man kann ja Koffein tatsächlich auch, ja, also kann man freikaufen in der Apotheke. Das ist jetzt keine Empfehlung. Die Überdosierung kann zu Kopfschmerzen führen, Schwindel, Zittern, zu Einschlafstörungen, einer Reizbarkeit, Herzrasen und auch zu Durchfall. Also das heißt, die Substitution von Koffein in Form von Tabletten ist auf keinen Fall zu empfehlen. Aber ich habe viele Freunde, die sagen, ein Kaffee eine halbe Stunde vorm Lauf bringt mich schon weiter.
Ich habe immer Kaffee oder ein Espresso getrunken vorm Training, um besser auf Klo gehen zu können.
Ja.
Das war einfach, es war sowieso eine Routine.
Genau, die Motilität des Magen-Darm-Traktes wird durch Koffein angeregt. Und wenn man dann sozusagen das gerne noch provozieren möchte vorm Lauf, die Entleerung, dann ist das clever, ja.
Ja, es war immer halt, ist ja immer die Urangst, ne? Vor so einem langen Lauf, dass man irgendwie unterwegs auf einmal denkst, oh Scheiße, bin bei Kilometer 20 und hab noch 15 vor mir und dann merkst du musst so richtig dringend und kannst auch von Glück reden, wenn du im Wald bist, ne? Aber dann kannst du echt noch an diese zur Seite treten. Aber wenn du mal irgendwie Pech hast und hast dann, wie gesagt, an den Tag läufst du mal irgendwie zum Alex oder zum Fernsehturm und dann merkst du auch, okay, ich bin ja mitten in der fucking Stadt, dann wird's unangenehm für einen selbst und auch vielleicht
sehr unschön
für die Mitmenschen, ne? Ja, aber Kaffee trinke ich seit Jahren nicht mehr, seit irgendwie so fast 4 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Aber ich erwische mich immer wieder bei der Frage, wie das denn wohl wäre, wenn ich mal wieder so mir so 2, 3 Espresso oder so einen Kaffee mehr so reinziehen würde. Weil ich mag den Geschmack eigentlich gerne, ne? Was dann so passiert, ich stelle mir manchmal so vor, ich würde dann so irgendwie meine Augen anfangen zu funkeln und ich würde neue persönliche Bestzeiten aufstellen und aber ja, das verschiebe ich auf einen anderen.
Ich glaube, das ist mal ein Selbstversuch wert, Amri.
Ja, vielleicht mache ich das wirklich einmal.
Und du berichtest dann.
So genau, so ein YouTube-Video. I didn't drink coffee for 4 years and this is what happened after I had a coffee.
Genau.
So ungefähr, dann schön mit einer Aufnahme. Und schlimm wäre es, wenn dann nichts passiert, ne? Ich bin Non-Responder. Auch wieder schönes Wort, das finde ich auch mal schön.
Ja, genau.
Immer, wenn ich gesprochen habe.
Ich merke das, ja.
Ich rede ja auch jetzt. Namri, du redest so anders, seitdem du irgendwie so Podcast machst mit der Lena. Was ist das hier mit Non-Responder und hier, was gibt es noch für Begriffe hier? Du hast einen grippalen Infekt? Aha.
Ich wusste, dass das jetzt kommt, genau.
Also für diejenigen, die es nicht verstehen, was ich jetzt meine, dann müsst ihr mal die Folge hören von Lena und mir, wo es um Erkältung geht, ne? Also ob man noch trainieren kann, wenn man mal erkältet ist oder beziehungsweise was eine Erkältung ist überhaupt oder ob das schon eine Grippe ist.
Richtig.
It's not the same. Das ist, so viel kann ich schon mal spoilern. Zurück zu Nährstoffen. Haben wir irgendwas noch in deinen Big, wie viel haben wir denn jetzt gehabt? 8 Stück? Nein, 10 Stück hatten wir, glaube ich, jetzt, ne? Auf meiner Liste.
10 Stück waren es, ja. Genau.
Und ich meine, ich will nicht so, ich meine, das ist jetzt gar nicht so einfach, alles zusammenzufassen. Aber ich habe mir aufgeschrieben, also Kreatin und Koffein auch haben leistungssteigernde Wirkungen im eingeschränkten Bereich, ne? Also nicht für alle und auch nicht für alle in Ewigkeit.
Genau.
Aber da geht was im leistungssteigernden Bereich, die anderen genannten Sachen nicht erstmal. Ne? Das muss man einfach mal so, also wissenschaftlich gesehen nicht. Es gab aber einige liege ich falsch? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, also weil das klingt jetzt so negativ, weil das sollte es ja gar nicht sein. Also ich würde es total schade finden, wenn das Ende jetzt hier negativ ist, sondern die Leistungssteigerung beruht eben in den allermeisten Fällen mit den beiden Ausnahmen, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht auf einem mehr, sondern die Leistungssteigerung kann drin sein, wenn ich einem Defizit auf die Spur komme, von dem ich noch keine Ahnung hatte. Ja, also wenn ich zum Beispiel aus diesem Podcast rausgehe und sage, ey Mensch, ja, logisch, ich ernähre mich ja seit einem Jahr vegetarisch, ja, und ich wundere mich, warum ich gar nicht mehr, also keine Leistungssteigerung mehr in der Lage bin, obwohl ich super meinen Trainingsplan verfolge und so weiter. Vielleicht sollte ich mal schauen, wie es mit den B-Vitaminen und dem Eisen aussieht, zum Beispiel. Ja, also die Leistungssteigerung ist dann drin, wenn ich einem Defizit auf die Spur komme und dann dieses Defizit gezielt ausgleiche. Aber eben keinesfalls, wenn ich einfach unkritisch Gießkanne einnehme, was mir in die Finger kommt. Das ist so mein Appell.
Danke nochmal für die Klarstellung. Das stimmt total, was du sagst. Das ist der Blickwinkel, der mir auch gerade gefehlt hat. Und darum sitzt du ja auch genau mit mir hier zusammen im Podcast, um das wieder auszumerzen, was ich übersehen habe an der Stelle. Genau, wenn ihr ein Defizit vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen habt und einfach nicht die Leistung, das Potenzial nicht ausschöpfen könnt, was da eigentlich ist. Aber es gab nichtsdestotrotz ein paar von Nährstoffen, also zum Beispiel jetzt, was hatte ich ja notiert, Eisen auf jeden Fall als sehr, also interessant, als sehr wichtig für uns, um halt diese, also wenn, andersrum gesprochen, wenn man im Eisenbereich Defizite hat, dann macht sich das, dann schöpfen wir unser Potenzial nicht stark genug aus oder wir hätten dann noch mehr auszuschöpfen. Auf jeden Fall sehr interessant, der Punkt mit Eisen. Aber auch mit Selen fand ich auch super spannend, dass man da Verluste hat im Schweiß, die man auch gegebenenfalls kompensieren kann, wenn man das möchte. Wie gesagt, nach einer ärztlichen Beratung vielleicht am allersinnvollsten. Und die anderen Sachen, wir hatten jetzt so viel dazu gesprochen. Ich habe es auch alles gar nicht mehr notiert, weil das echt so viel Information war. Ich werde im Anschluss, glaube ich, die Folge nochmal hören müssen, ganz ehrlich, um es auch nochmal sozusagen festzuhalten. Also für mich und vielleicht auch dann, wie gesagt, für euch alle als Download. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nochmal hilfreich ist. Ja, jetzt hatten wir echt einen ziemlichen Höllenritt durch die ganzen Nährstoffe, durch die ganzen Nahrungsergänzungsmittel aber auch. Und wie ich fand, halt super, super hilfreich. Ich glaube, das war's, ne? Ganz ehrlich. Lena, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Ich finde halt einfach, dass wir in der luxuriösen Situation, dass wir ganz viel Zugang zu ganz vielen tollen Lebensmitteln haben und so, dass wir einfach die Chance nutzen sollten, dass wir uns einfach Gedanken über unsere Ernährung machen, ne? Darüber, wie unsere Ernährung in Bezug auf Energie, Vitamine, Nährstoffe und so weiter zusammengesetzt ist. Und wenn wir das tun, und das eben keinen Special Need ansonsten haben und einfach wirklich ganz gezielt unsere Nahrung zusammenstellen, dann sind wir versorgungstechnisch in den allermeisten Fällen eben auch auf der sicheren Seite und brauchen dann gar nicht zwingend Nahrungsergänzungsmittel.
Mir ist übrigens am Ende, ganz am Ende leider erst, nochmal der Gedanke gekommen, warum vielleicht, also Hypothese, das Thema Nahrungsergänzungsmittel in den letzten Jahren so einen Vortrieb erhalten hat. Vielleicht hat das damit zu tun, dass wir alle irgendwie, auf der einen Seite wollen wir uns irgendwie optimieren, ja, man hat auch eine gewisse Hektik im Alltag, hat viel zu tun, ist beschäftigt und kann sich halt nicht jedes Mal, also weil auch vielleicht, also aus familiären Gründen, aus privaten Gründen, ich mir nicht jedes Mal Gedanken machen kann, was ich heute Abend koche, ja, oder heute Mittag koche, man einfach sich schnell was holt und man versucht, was Gutes zu essen, aber es halt auch nicht immer klappt, ja, also ich kann ja nicht immer Meal Prep machen, schon gar nicht für die ganze Familie und aus dem Essen auch nicht alle das Gleiche. Und dann kommt man in die Verlegenheit, dass man mal irgendwie dann 3 Tage hintereinander irgendwie Nudeln mit Tomatensoße isst. Ja, oder, also Fun Fact, oder halt eine Pizza aus dem Ofen reinschiebt. Das will ich auch gar nicht verteufeln. Ich glaube, das sind da so Momentaufnahmen. Aber ich glaube, es könnte ein Grund sein, warum es sich halt durchaus lohnen kann, sich das Thema einfach mal anzuschauen, so ganz, wirklich ganz neutral, also sozusagen quasi objektiv. Gucken, ist da ein Bereich, wo ich vielleicht ab und zu mal vielleicht ein bisschen nachjustieren könnte? Ne, vielleicht sogar müsste, who knows, man weiß es nicht. Aber natürlich, ich glaube, der Goldstandard ist natürlich immer noch der, zu sagen, okay, ich habe so viel Zeit, den Luxus, so viel Zeit mir nehmen zu können, um halt jeden Tag und jede Mahlzeit so geil ausgewogen am Start zu sein, dass ich gar nichts von all dem brauche. Ne? Weil das ist vielleicht nochmal der Bogen zurück zum Anfang, zur Definition NEM, SE steht für Ergänzung. Also das ergänzt die normale Nahrung und das wollen wir auch, also ich will das auch nicht schlecht reden, die NEMs, überhaupt nicht, aber auch nicht positiv hochhängen, weil es ist einfach, es ist ein Angebot. Es ist ein Angebot, das kann man wahrnehmen und das kann durchaus auch super interessant und hilfreich sein, wenn wir im Sportbereich, also auch gerade im Hobbybereich, da vielleicht Potenziale finden, die nicht ausgeschöpft worden sind. Und ich hoffe, es ist euch da draußen auch so gegangen ist wie mir, dass diese ganzen Einsichten, diese ganzen Informationen von der Lena, die jetzt echt krass gebündelt, aber super gut komprimiert dargestellt worden sind, auf mich niedergeprasselt sind. Ich habe echt viel, wo ich mir jetzt in Zukunft beim Essen Gedanken machen werde. Also Stichwort Leinsamen oder Leinöl, glaube ich, hattest du auch gesagt. Ne?
Genau.
Ja, Lena, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und ich hoffe wirklich, dass wir uns bald mal wieder in Real Life sehen können. Das finde ich ganz cool. Mhm. Ja, und ihr da draußen, die jetzt den Podcast gehört habt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ja am besten 5 Sterne hinterlasst bei Apple Podcasts und Spotify. Denn das ermöglicht es auch anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Was wiederum für uns heißt, es lohnt sich, diesen kostenlosen, coolen Content jede Woche an euch rauszuhauen. Also, in dem Sinne, bleibt gesund, bleibt stabil und vor allem keep on running.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.